Im zweiten Petrusbrief, in dem wir uns gerade befinden, in Kapitel 1, studieren wir gerade im Vers 6 das fünfte Paar in einer Abhandlung, in einer Reihenfolge und die Dinge, die etwas zu uns über unsere Heilsgewissheit sprechen. Und ich weiß es nicht, wie es euch damit geht, für mich ist es ein großes Vorrecht und wirklich ein gewinnbringendes Studium, in dieser Art und Weise die Verse 5 bis 11 zu studieren. Zu einem, weil es einfach die Gewissheit unserer Rettung nochmal so festmacht. Und zum anderen, weil es für mich auch persönlich eine gute Übung ist, mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Und so führt mich diese Liste mit diesen Paarungen und mit den einzelnen Begriffen dazu, Wortstudien zu betreiben. Das heißt, Worte, Begriffe, die wir in der Bibel kennen, wie Tugend, wie Erkenntnis, wie Enthaltsamkeit, und diese Dinge, die wir in der Liste durcharbeiten, vom Wortlaut sind sie uns bekannt, aber da sich Zeit zu nehmen und anzuschauen, was sagt die Schrift zu diesen Worten, wo finden wir sie überall, also diese kleinen Wortstudien zu machen und dadurch eine gute geistliche Übung zu haben, nicht nur zu wissen, wo finden wir das noch in der Bibel, diese Begriffe und zum anderen aber auch, was sagt die Schrift darüber an anderen Stellen. Und so bekommen wir ein gutes biblisches Verständnis von diesen Dingen, die hier Petrus ja nur ganz kurz immer anschneidet, das, was wir da brauchen. Also wir behandeln jetzt gerade in Vers 6 das fünfte Paar und das geht um die Ausharren und Gottseligkeit. Also immer ausharren, sollen wir die Gottseligkeit da erreichen. Das ist der Vers 6. Das ist das fünfte Paar. Heute möchte ich ganz kurz euch aufzeigen, warum das Ausharren in uns für unsere Heilsgewissheit notwendig ist. Noch einmal kurz euch da abholen. Wir haben ja schon einiges darüber gehört und eben diese Wortstudie schon gemacht. Was sagt die Schrift über das Ausharren im Kontext des Neuen Testaments? Und da möchte ich jetzt einfach nochmal zusammenfassen und sagen, euch zeigen, welche Auswirkungen das hat. Also warum brauchen wir dieses Ausharren, um in der Gewissheit unserer Rettung zu wachsen bzw. festzustehen. Und dann möchte ich euch zeigen, was wir aber mit allem Fleiß und mit alle Anstrengungen tun sollen und tun können, um dieses Ausharren zu fördern. So, was braucht das Ausharren aber, um in uns die Frucht zu schaffen und somit die Heilsgewissheit zu fördern? So, wie können wir das Ausharren selbst fördern? Und da kommen wir zu dem einen nächsten Begriff und zu der nächsten Wortstudie, der Gottesfurcht. Und das gucken wir uns heute an. Was hat Ausharren mit Gottesfurcht gemeinsam? Oder andersrum, warum braucht das Ausharren Gottesfurcht, um zu wachsen? Das ist, was wir jetzt heute in der Bibelstunde machen möchten, zumindest habe ich es vor und wir werden sehen, was der Herr uns da bereithält und was wir alles da uns anschauen können gemeinsam. Also, kurze Zusammenfassung, nochmal zusammenbringen, warum braucht das Ausharren für unsere Heilsgewissheit, also wie kann das Ausharren unsere Heilsgewissheit fördern, dass das Ausharren bei den Kindern Gottes ein Kennzeichen ist dass das wahre Kinder Gottes sind. Das habe ich euch anhand verschiedenen Bibelstellen versucht aufzuzeigen. Das heißt, woran erkennt man jemand, dass er ein Kind Gottes ist? Das erkennt man unter anderem an dem objektiven Kennzeichen des Ausharrens. Objektiv deswegen, weil es etwas nach außen gewirktes ist. Man kann es beobachten. Andere können es beobachten. Man kann es selbst in seinem Leben beobachten und somit einen Rückschluss ziehen und sagen, okay, in meinem Leiden, in meinen Schwierigkeiten, in den Verfolgungen, in all den Bedrängnissen, all den Prüfungen, ich bleibe immer noch an Jesus. Und ich hoffe, dass das von der letzten Bibelstunde hängen geblieben ist. Worin ist das Ausharren? Was ist das Ausharren? Das Ausharren ist Bleiben in der Gnade. Ausharren, bei Christus zu bleiben, in seiner Gnade zu bleiben, im Glauben zu bleiben. Hier geht es nicht um unsere Werke des Ausharrens, sondern bei Christus und bei der Gnade zu bleiben. Und wenn wir in unseren Schwierigkeiten, unseren Versuchen und Prüfungen, wie sagen Krankheiten, wo es uns wirklich nicht gut geht, kräftemäßig wir nichts mehr haben und trotzdem wir noch bei Jesus bleiben und wir mit Hiob und mit Petrus, mit allen sagen würden, ja, wohin soll ich sonst gehen? Wenn ich absage, was könnte mir noch helfen? Also wenn wir verstanden haben, selbst in unseren Krankheiten oder in unseren Schwierigkeiten, uns bleibt nur Jesus und uns bleibt nur seine Gnade. Und in da bleiben, das ist das Ausharren. Für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis dieses Studiums ist, dass das Ausharren in der Gnade beschreibt, Ausharren in Christus beschreibt. Wir bleiben bei Jesus, egal was kommen mag. Und wenn dieses Ausharren bei uns vorhanden ist, objektiv beobachtbar ist, dann ist es etwas, was unsere Heilsgewissheit fördert. Nicht nur zum Beispiel von mir euch gegenüber, wenn ich dann Menschen sehe, die leiden und sie immer noch bei Jesus bleiben, dann sage ich, was für ein Zeugnis für mich. Das ist eine Bestätigung für mich, ihr seid Kinder Gottes, denn ihr bleibt bei Christus. Aber genau für sich selbst, wenn nämlich das subjektive Zeugnis wankt, wenn das subjektive Zeugnis, das innerliche Empfinden, bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Es gibt so Zeiten, da verurteilt uns das Herz. Und da ist Gott größer als unser Herz, aber unser Herz ist kleiner. Und wenn das der Fall ist, aufgrund von verschiedenen Umständen, wir an unsere Heilsgewissheit zweifeln, so gibt es etwas, was objektiv dir eine Gewissheit gibt und ein Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist. Du bleibst bei der Gnade Jesu und du wirfst dich allein auf ihn. So, das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes, ist das Ausharren in der Gnade, das Ausharren in Christus. Dieses Ausharren bewirkt in uns eine lebendige Hoffnung. Und ich möchte euch etwas zeigen vom Römerbrief. Paulus hat eine ähnliche Verknüpfung von verschiedenen Begriffen aneinander gereiht mit einem etwas anderen Ziel. Aber ich zeige euch das gleich im Römerbrief, wenn ihr das mit mir aufschlagt. Kapitel 5 spricht Paulus darüber und zeigt uns, oder ich zeige euch eine Bibelstelle hier, die uns zeigt, dass das Ausharren eben unsere Heilsgewissheit fördert. Ich möchte es euch vorlesen ab Vers 3, Römer Kapitel 5, ab Vers 3. Da heißt es, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Das muss man einmal erstmal so formulieren und das muss man auch dann sagen können, ja? Dass man sich rühmt, das heißt, man ist froh darüber, man ist stolz darauf, man rühmt sich, was? Der Bedrängnisse. Man ist froh, dass man Bedrängnisse erlebt. Und die Frage ist, wie kommt man zu so einer Aussage? Wie kommt Paulus zu sagen, dass wir unsere Bedrängnisse rühmen, dass wir uns darüber freuen, dass wir Bedrängnisse erleben? Ich vermute, keiner von euch, der Bedrängnisse hat, hat Freude daran und sagt, juhu, hab schon drauf gewartet, schon lange her, dass ich die letzte Bedrängnis hatte. So, wird mal wieder Zeit, möchte mal wieder was Schönes erleben, möchte wieder Freude haben. Also muss eine Bedrängnis her. Bei mir geht es im Gegenteil, wenn dann eine Zeit lang mal ruhig ist, dann habe ich schon ein bisschen Angst, dass die nächste Bedrängnis kommt. Weil ich weiß, es kommt bald eine, aber dann, das ist nichts etwas, wo man sagt, juhu. Also in welcher Weise meint Paulus, dass wir uns der Bedrängnissen rühmen, uns freuen? Er sagt, da wir wissen, also hat es was mit richtiger Erkenntnis zu tun. Es hat etwas mit einem richtigen Verständnis zu tun. Und von was? Was Bedrängnisse bewirken. Paulus schreibt, da wir wissen, dass die Bedrängnisse Ausharren bewirkt. Also, wenn Gott uns Bedrängnisse gibt, uns in Bedrängnisse führt, dann hat es ein Ziel, unser Ausharren zu stärken und unser Ausharren zu fördern. So, das ist der Grund. Das heißt, wenn wir in Bedrängnisse als Kinder Gottes kommen, dann ist das aus der Perspektive der Schrift und aus der Perspektive Gottes Handeln an uns. Er macht etwas mit uns. Und jetzt mit welchem Ziel? Warum will er, dass wir Ausharren in unserem in den Bedrängnissen haben? Paulus schreibt, das Ausharren aber Bewährung. Und darum geht's. Erst im Ausharren entsteht eine Bewährung. Jetzt müssen wir das richtig verstehen. Das bedeutet nicht, wir kommen in eine Bedrängnis und dann strengen wir uns an und versuchen darin auszuharren. Und wenn wir ausgeharrt oder durch das Ausharren sagen wir, guck mal, ich bin doch jetzt würdig, jetzt kannst du mich doch retten. Das ist nicht der Ansatz, das ist auch nicht, was die Schrift sagt. Sondern die Schrift sagt, Bewährung ist, was ist Bewährung? Bewährung ist doch eine Erprobung, oder? Wird man durch eine Bewährung erst zu etwas oder wird in der Bewährung aufgezeigt, was man ist? Das ist das Zweite und das ist wichtig. Etwas wird bewährt. Man sagt, das ist ein Tisch und dann muss ich ihn ausprobieren und wenn er funktioniert, ich kann was ablegen und so, dann sage ich, ja, das hat sich bewährt, es ist ein Tisch. Aber in dem Moment, wo ich die Sachen drauflege, wird es nicht erst zum Tisch. Ihr versteht, was ich meine? So, das ist wichtig. Bewährung offenbart etwas, nicht Bewährung macht nicht etwas. Bewährung offenbart, ob wir Kinder Gottes sind. Das heißt, Gott führt uns in Bedrängnisse hinein. Die Bibel nennt es auch Prüfungen. Und mit dem Ziel, dass wir in diesen Prüfungen ein Ausharren haben. Und jetzt passiert Folgendes: Kinder Gottes werden in diesen Dingen ausharren. Und warum macht das Gott? Um etwas aufzuzeigen, eine Bewährung aufzuzeigen. Und für wen ist das? Muss Gott wissen, ob wir echt sind oder nicht? Liebe Geschwister, hat nicht Gott uns gezeugt? Weiß er nicht vor grundlegender Welt, ob wir sein sind? Muss man Gott überzeugen, dass wir seine Kinder sind? Nein. Für wen ist das gedacht? Wer soll durch die Bewährung, wem soll da geholfen werden? Für wen macht das Gott alles? Für dich und für mich. Jetzt schaut mal, was Paulus dann sagt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Für wen soll die Hoffnung da sein? Für dich und für mich. Während Petrus aufzeigt und sagt, ihr müsst im Ausharren etwas darreichen, das ist, geht Paulus hier einen anderen Weg und sagt, wisst ihr, warum Ausharren notwendig ist? Nicht, was müssen wir in dem Ausharren darreichen, das ist nicht das Thema von Paulus an dieser Stelle, sondern er erklärt, wisst ihr, warum Ausharren wichtig ist? Weil es euch in euch eine Bewährung hervorbringen wird. Und wisst ihr, warum das wichtig ist? Weil diese Bewährung in euch eine Hoffnung hochkommen lässt, wachsen lässt. Und jetzt schaut mal, und das kennt ihr bestimmt vom Wortlaut schon, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Das ist etwas, was wir gut kennen vom Wortlaut. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, ich übersetze mal frei, die lässt uns nicht im Stich. Es ist nichts Vergebliches, es ist nichts etwas, worauf wir nicht wirklich damit fest rechnen können. Es wird uns nicht im Stich lassen, sondern, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Diese Hoffnung, die wir bekommen, das ist eine feste Hoffnung, eine sichere Hoffnung. Von welcher Hoffnung ist hier die Rede? Ja, von deiner und meiner Rettung, von deiner und meiner Kindschaft. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich bin ein Kind Gottes. So, das ist die Logik, die der Paulus in den Versen aufzeigt und zeigt, wie nämlich Ausharren in uns Heilsgewissheit fördert. In dem Fall heißt es Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht zustande werden lässt. Also eine Hoffnung, die bleibt, die verlässlich ist. Aber wenn diese Hoffnung auf gut düngen, auf gut hoffen nach unserem Verständnis, für wen ist das gut dann? Versteht ihr, dass es hier um eine Gewissheit geht, von der Paulus spricht, dass Gott an uns ein Werk vollbringt, durch Schwierigkeiten, durch Bedrängnisse führt er uns und offenbart in uns ein Ausharren in ihm, ein Ausharren in der Gnade. Ich will es so formulieren, er schenkt uns ein objektives Kennzeichen deiner und meiner Kindschaft. Gott gibt uns etwas, indem er an uns arbeitet, zeigt er, schau mal, du bist doch mein Kind, gell? Du bleibst bei mir und bei meiner Gnade. Und du sagst, ja, Herr, wohin soll ich sonst gehen? Und was wird Jesus dann dir antworten? Habe ich dich nicht erwählt? So, du bist doch meiner. Für wen tue ich das? Für dich, damit du eine lebendige Hoffnung hast. Hier finden wir übrigens diese beiden Aspekte beim Paulus auch. Etwas Objektives, das Gott uns gibt, nämlich ein Ausharren als Kennzeichen des echten Christseins und etwas Objektives und etwas Subjektives, nämlich die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist. Das heißt etwas Subjektives, wir haben es bei uns. Und nochmal, es gibt Zeiten, und Gott sei Dank gibt sie solche, dann stimmt das Objektive mit Subjektiven überein. Also das äußere Zeugnis ist gleichzusetzen mit dem inneren Verständnis oder mit dem inneren Fühlen. So, wir fühlen uns als Kinder Gottes und wir erleben das in diesem Fall. Also das ist eine gute Zeit, aber es gibt Zeiten, da sieht es anders aus, und da zweifeln Kinder Gottes an ihrer Heilssicherheit. Ich habe euch einige Gründe, 7 in dem Fall genannt, warum Kinder Gottes daran zweifeln. Nicht, weil sie es nicht sind, sondern weil bestimmte Faktoren in ihrem Leben vorhanden sind. Und Gott sorgt dafür, dass sie zu einer Heilsgewissheit gelangen. Und ein Werkzeug dafür ist das Ausharren. Ein Ausharren, das uns hier gibt. So, in dieser Weise bestätigt das Ausharren oder fördert das Ausharren unsere Heilsgewissheit. In dieser Weise möchte ich euch, aus dieser Perspektive möchte ich euch etwas zeigen, eine Bibelstelle, die vielleicht sonst etwas anders verstanden werden könnte. Geht mit mir ins Lukas-Evangelium, in die Endzeitrede Jesu. Keine Angst, wir haben sie schon mehrmals durchgearbeitet, zumindest nicht in Lukas, aber in Markus und Petrus. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, aber ich möchte euch auf eine Aussage von Jesus aufmerksam machen. In Lukas 21, Vers 19. Lukas 21, Vers 19. Da heißt Folgendes. Jesus sagt, vielleicht lese ich ab Vers 16 euch mit, dann merkt ihr, dass es der Kontext von Bedrängnissen und Schwierigkeiten hier ist. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Wichtig, dass ich das euch vorher mitlese. Ja? Jesus sagt, er verspricht nicht, ihr werdet kein Leid haben. Er sagt sogar, Menschen werden euch töten für mich, wegen mir. Das wird passieren. Aber er verspricht ihnen ihre Sicherheit. Und zwar welche? Nicht mal ein Haar wird verloren gehen. Was meint er damit? Ihr seid sicher bei Gott. Ihr gehört ihm. Er kennt jedes Einzelne. Bei mir schon ein bisschen einfacher, jedes Haar zu kennen. Aber bei manchen von euch kennt jedes Einzelne von euch. Und jetzt sagt Vers 19 Folgendes. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. So, ihr seid sicher bei Gott, aber gewinnt eure Seelen durch Ausharren. Gell? Strengt euch an. Was meint Jesus hier, als er das sagt? Also liegt es an uns, durch das Ausharren gerettet zu werden? Redet er hier davon? Nein, er redet nochmal im Kontext von Bedrängnissen und Schwierigkeiten. Dann spricht er ihnen die Sicherheit zu. Und dann sagt er sagt nicht, rettet eure Seelen durch das Ausharren. Das steht nicht. Ich habe nochmal wirklich genau hingeguckt, auch im Griechischen ist hier nicht das Wort retten, sondern wirklich gewinnen. Und das kann verschiedentlich übersetzen, aber von der Bedeutung ist, hier geht es nicht um das Konzept des Rettens, dass man sich seine Seele rettet durch das Ausharren, sondern dass man seine eigene Seele gewinnt. Zu was gewinnt? Zu einer lebendigen Hoffnung. Denn deine Seele zweifelt. Versteht ihr? Denn seine Seele hadert. Sie kommt in Bedrängnissen und sie sagt, ja, wo ist Jesus? Und wo ist sein Versprechen, dass ich sicher bin? Und jetzt sagt Jesus, wie kommen wir dazu, dass wir fest werden? Wie können wir unsere Seele gewinnen, in dem Sinne, sie für eine lebendige Hoffnung gewinnen? Nicht für die Rettung. Könnt ihr mir verfolgen, was ich damit meine? Das heißt, wie kannst du Seelsorge betreiben an deiner eigenen Seele? Was kannst du tun, wenn deine Seele verschmachtet? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann kommt so eine Auflistung, was hat er dir? Das ist Selbstseelsorge. Wenn wir als Kinder Gottes das machen würden, würden Pastoren mehr Zeit haben für die Predigtvorbereitung. Das ist kein Vorwurf, aber das ist wahr. Nicht, dass wir das nicht gerne tun, aber wenn wir selbst an unseren Seelen Seelsorge treiben würden, indem wir unserer Seele zusprechen und sagen, hey, harre auf Jesus, bleib bei Jesus. Inmitten der Verfolgungen, bleib bei der Gnadeseele, wanke nicht zu Rechten, wanke nicht, sag's dir selber. So wie in den Psalmen ja sehr oft das haben, dass Seele, vergiss nicht, aus Gnade bin ich gerettet, gell? Oh ja, vergiss nicht aus Werken, sondern allein durch das Erlösungswerk Jesu Christi aus Glauben, oh ja, Seele. Und wenn wir das, unsere Seele so in dieser Wahrheit am Ausharren bleiben, dann helfen wir der Seele, dann helfen wir unserer Gewissheit, dann helfen wir den Bedrängnissen und Schwierigkeiten durchzukommen und sicher zu sein, dass wir bei Jesus sind. Das ist in gewisser Weise Selbstseelsorge, die eine gute Übung, eine gute geistliche Übung ist. Ja. Ich verstehe, dass man immer wieder Menschen braucht, die von außen einen ermutigen. Und so hat Gott das gemacht, weil wir einander brauchen. So, das ist in uns, das ist wichtig. Ich will das wirklich nicht jetzt weg als etwas Schlechtes darin. Wir brauchen einander. Und oft ist es so, weil man von außen Dinge wahrnimmt, die man selbst gar nicht so sieht, aber bei einem anderen sieht. Von daher ist es alles gut. Aber es ist nicht immer jemand da. Und deswegen ist es gut, wenn wir wissen, was wir da tun können. Wenn unsere Seele zweifelt, dann können wir ihr zusprechen und sagen, die Verheißung geben und sagen, haar aus, bleib bei Jesus. Lass uns bei Jesus bleiben. Schon ein bisschen komisch, wenn man zu sich selbst so redet, gell? Ja. Aber habt ihr schon mal gemacht? Euch selbst ermutigt? Euch selbst ermahnt? Euch selbst korrigiert? Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Willi, reiß dich zusammen. Jesus genügt, Jesus genügt. Also in dieser Weise hat Paulus auch Timotheus ausgerichtet. Geht mal mit mir in 2. Timotheus, Kapitel 2. 2. Timotheus, Kapitel 2. Übrigens gleich in den Timotheusbriefen, sowohl im 1. und 2. Timotheus, ist das Wort Ausharren in verschiedensten Formen und von Wurzel her sehr oft. Also Paulus gebraucht das sehr viel, um Timotheus auszurichten und für seinen Dienst des Werkes auszurüsten und vorzubereiten. Redet er viel von diesem Ausharren und einem weiteren Wort, das ich auch nochmal zeigen möchte, nämlich Gottesfurcht gleich. Also 2. Timotheus 2, Vers 12. Auch da nur zu dem Kontext, auch da geht es darum, in Leiden auszuharren, den Weg zu gehen. Paulus spricht von Leiden, die er trägt. Und ich lese vielleicht, lass mich vielleicht ab Vers 10 schon euch da hineinnehmen. 2. Timotheus 2, ab Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen. Übrigens, das Wort erdulde, das ist das gleiche Wort, was man auch mit ausharren übersetzt. Also das ist, da wird das gleich zweimal gebrauchen. Und das, was wir hier als erduldet übersetzt bekommen, er sagt, deswegen harre ich auch aus. So kann man auch übersetzen, nur nebenbei. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung die in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Interessant, wie auch hier Ausharren mit der Rettung, der ewigen Rettung in Zusammenhang gebracht wird. Das heißt, das Ausharren bewirkt nicht nur unsere eigene Rettung bzw. Gewissheit unserer Rettung, sondern das Ausharren bewirkt auch bei den Auserwählten die Gewissheit ihrer Rettung. Und Paulus sagt, ich harre in dem Dienst aus. Warum? Ich will, dass sie wirklich erkennen, dass sie Auserwählte sind. Dass sie wissen, dass sie gerettet sind. Das ist mein Dienst. Ich harre in meinen Leiden deswegen in diesen Dingen aus. Trotz Bedrängnis, trotz Leiden. Und dann ermutigt der Timotheus, das in gleicher Weise zu tun und sagt Folgendes. Motiviert ihn auf diese Art und Weise und sagt, Vers 11, das Wort ist gewiss. Also macht er, das ist vielleicht die andere Art, wie wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. Also das ist die Art von Paulus zu sagen, hey, merk auf, das ist jetzt wichtig. Das ist absolut wahr. Das ist zuverlässig. Das ist wirklich wichtig. Und dann sagt, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Von was redet er? Wenn wir mit Christus mitgestorben sind, richtig? Werden wir mitleben mit ihm. So, das ist gewiss. So, wenn wir mitgestorben sind, mitgestorben, nicht wenn wir gestorben sind, mitgestorben mit Christus, was wir Sonntag in der Taufe bezeugen werden, beziehungsweise 7 Täuflinge das tun möchten. Also, wenn wir mitsterben, werden wir mit ihm mitleben. Das ist eine Verheißung, das ist eine Gewissheit, sagt er. Das Wort ist gewiss. Und dann sagt er noch, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Und jetzt zeigt er, wenn Ausharren vorhanden ist, dann gibt er die Perspektive, was folgt dem Ausharren? Mitherrschen, mit Regieren. Mit Christus, mit ihm, zu seiner Rechten. So verbindet er ebenfalls Ausharren mit der herrlichen Perspektive und der Ewigkeit, nämlich bei Christus und mit Christus zu herrschen. Beginnend jetzt schon und dann bei ihm zu seiner Rechten in Ewigkeit. Also auch da bringt Paulus beide Dinge immer wieder in Zusammenhang. Das Ausharren soll in auch Timotheus eine Perspektive nach vorne geben. In Leiden auszuharren mit der Perspektive, was kommt, was wartet auf dich? So, das Ausharren bewirkt das. Es bringt uns diese Gewissheit, wir sind mit Jesus eins und werden das auch die, das mit ihm haben. Lasst uns weiterblättern und diese Studie noch ein bisschen, wolltest du ein bisschen vorantreiben im Hebräer Kapitel 6. Im Hebräer Kapitel 6, kein so einfacher Abschnitt. Ich werde aus beiden schwierigen Abschnitten, Hebräer 6 und Hebräer 10, euch genau das Gegenteil sagen, was manche da lernen, nämlich die Verlierbarkeit des Heils. So hier, beide Abschnitte reden nicht von der Verlierbarkeit des Heils, sondern im Gegenteil, es ist die Bestätigung des Heils. Und unter anderem Hebräer 6 ab Vers, wo steige ich ein, ab Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer, könnt ihr euch erinnern, als wir über den Eifer sprachen? Fleiß, Anstrengung, den wir in unseren Glauben darreichen sollen. Petrusbrief, richtig? So haben wir begonnen, diese Liste. Was ist deine und meine Verantwortung? Und Petrus begann ja, sagt, Eifer, wir müssen alle Anstrengungen da hineinbringen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt auch, worin soll sich der Eifer zeigen? Ich glaube, ich habe euch diese Stelle sogar in diesem Zusammenhang vorgelesen, aber es schadet nicht, wenn ich es noch einmal tue, dass jeder von euch denselben Eifer und um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Also, unsere und meine Aufgabe und beziehungsweise das, was der Hebräerbriefschreiber sich so wünscht von der Gemeinde ist, dass sie alles daran setzen, um in ihrer Gewissheit sicher zu sein, damit sie volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende haben. Sie sollen bis ans Ende diese Hoffnung bewahren. Welche Hoffnung? Die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, unsere Rettung. So, das soll ihr Eifer sein, das soll ihre Anstrengung sein, da sollen sie sich wirklich hinein investieren. Und dann sagt er, wie? Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Das setzt er jetzt dem gegenüber. Worin liegt dieser Eifer? Worin sollen diese Hoffnung bis ans Ende bewahren? Ja, wie? Durch Glauben und Ausharren, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und was ist die Folge? Was empfängt man? Die Verheißung, das Erbe. Auch da werden diese beiden Dinge zusammengebracht, dass das Ausharren bis ans Ende eben die Verheißung uns bringt, Erbe zu sein. Dieses kostbare, herrliche, unvergängliche, unverweltliche, das Erbe, das wir im 1. Petrusbrief uns angeschaut haben und Lukas euch vor kurzem auch wieder an euch daran erinnert hat, was das Erbe ist. Also in dieser Weise, auch hier, das Ausharren ist ein Mittel, damit wir eben die Hoffnung haben bis zum Ende. Und noch eine Stelle, noch zwei, noch die Stelle im Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, langer Abschnitt, wir gehen dann ans Ende von diesem längeren Kapitel und ich lese euch ab Vers 32. Das sind, ich weiß nicht, wie ihr euch vorbereitet auf Gespräche, wie ihr euch vorbereitet auf Situationen, wo ihr vielleicht euren Freunden, Verwandten Hilfestellung geben wollt. Welche Bibelstellen gebt ihr, wenn sie in Schwierigkeiten sind? Wenn es ihnen schlecht geht, was sagt ihr, liest mal das. Ich habe in meinem Herzen, in meinem Geiste bestimmte Bibelstellen, wenn ich Menschen leiden sehe und dann rate ich ihnen, liest das. Und das ist ein Abschnitt, den ich gerne ihnen zum Lesen gebe. Der richtet ziemlich gut aus, der relativiert auch einiges eigenes Leiden. Und das möchte ich euch vorlesen ab Vers 32, das ist ein guter Abschnitt, den man sich merken sollte. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils der Schmähungen und der Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Also erinnert er sie, als sie zum Glauben kamen, wie ging es ihnen dabei? Sie wurden verachtet, sie wurden geschmäht, wie unser Herr selbst. Und so, die haben das Gleiche erlebt, was andere auch in der gleichen Situation erlebt haben. Und dann sagt er, wie habt ihr euch da verhalten, Vers 34? Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Also, wie gingt ihr da mit Schwierigkeiten um? Wie gingt ihr mit diesen Schmähungen und Verleumdungen und sogar für den Raub der Güter? Das heißt, ihr habt alles verloren. Wie seid ihr damit umgegangen? Und der Hebräerbriefschreiber, war das nicht eure Haltung? Ihr wusstet, das ist nicht mein Hab und Gut. Meine Stadt, meine Heimat, mein Hab und Gut ist nicht von dieser Welt. War das nicht eure Gesinnung? Habt ihr nicht da so euch ausgerichtet? Wart ihr euch da nicht bewusst, wohin ihr geht und was euer Erbe ist? Er erinnert sie daran. Wie war eure Ausrichtung am Anfang noch? Und dann sagt er Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Welche Zuversicht? Wo ist unser Erbe? Auf was kommt's an? Was erwartet uns? Wie kann ich aber diese Zuversicht haben? Nun doch, wenn ich gewiss bin, dass ich es empfange, oder? Und um was kämpft der Hebräerbriefschreiber dann jetzt? Vor was hat er Angst? Dass die Hebräer, die Gemeinde hier, diese Zuversicht wegwirft, daran zweifelt. Und nicht nur, dass sie mehr Gewichtung den Hab und Gut in dieser Welt zumisst, sondern dass sie gar nicht mehr diese Perspektive auf die Hoffnung der Herrlichkeit, auf ihr Erbe und auf das, was kommt, mehr hat. Dass sie das gar nicht mehr im Blick haben. Dass das aussah. Und wo liegt das Problem? Schaut mal, werft eure nun Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Diese Gewissheit, diese Zuversicht, ich werde es empfangen. Das hat eine große Belohnung, nämlich was? Eben dieses Erbe. Denn Ausharren habt ihr nötig. Das braucht man. Ausharren braucht man, damit man diese Zuversicht nicht wegwirft. Ausharren in dieser Verheißung, Ausharren in der Gnade, Ausharren im Christus, Ausharren in der Erlösung und der Erwartung der Belohnung, nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Man sagt, darin auszuharren, darin zu bleiben, das ist notwendig, das brauchen wir. Damit wir eben nicht unsere Zuversicht wegwerfen. Damit ihr nach dem in den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Welchen Willen? Welchen Willen sollen wir tun? Um im Hebräerbrief zu bleiben. Lasst uns das ganz einfach formulieren. Was ist der Wille Gottes? Wie erlangen wir das Ziel? Indem wir hinschauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Richtig? Hebräer 12. So, das ist der Wille Gottes für euch. Alleine in Christus. Und wenn wir das, den Willen Gottes vollbracht haben, das heißt in seiner Gnade geblieben sind, in dem Weg, den Gott in Jesus Christus geöffnet geblieben sind, dann können wir sicher sein, wir werden dieses Ziel erreichen, das Erbe bekommen. Und was brauchen wir? Ausharren. Ausharren in diesen Dingen. Also wiederum etwas, was uns das Ausharren mit unserer Heilsgewissheit in Zusammenhang bringt. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen. Und mit der letzten Bibelstelle, mit den letzten Versen, möchte ich dieses Thema zumindest für diesen Augenblick beenden und euch zeigen, was brauchen wir, um in Ausharren Fortschritte zu machen. Jakobusbrief. Ich bin jetzt einfach mal so durch die Briefe durch, habe ein paar übersprungen, aber das wir nicht vor und zurück. Und wir könnten jetzt wirklich so durchgehen und so die Wortstudie weitertreiben und noch einiges zusätzlich entdecken. Aber ich denke, das muss jetzt an dieser Stelle genügen. Jakobus Kapitel 1, ab Vers 2. Nach dem Gesagten und gerade Erklärten hoffe ich, dass wir jetzt, was Jakobus hier schreibt, besser einordnen und verstehen können. Er schreibt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder und übrigens Schwestern auch, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Das klingt jetzt etwas anders, aber ist genau das Gleiche, was Paulus im Römerbrief Kapitel 5 gesagt hat. Dass wir uns der Bedrängnisse rühmen. Jakobus sagt, wir halten das für lauter Freude, wenn wir in Prüfungen. Darf ich euch etwas als Hausaufgabe mitgeben? Darf ich euch bitten, diese Aussage mit nach Hause mitzunehmen und nicht zu leicht sie zu vergessen. Denkt darüber nach, wie denkst du darüber? Was macht es mit dir? Bist du an dem Punkt zu sagen, ich erhalte es für lauter Freude, wenn ich in mancherlei Versuchung gerate? Kann ich das guten Gewissens im Glauben dieses Zeugnis ablegen? Ja oder nein? Oder sage ich, ich halte es nicht für lauter Freude? Damit kann ich nichts anfangen. Das ist ein sehr entscheidender Punkt, ob wie du, das hat was mit deinem Ausharren dann zu tun. Wie du mit Leid und mit diesen Dingen umgehst, hängt von dem Verständnis an diesem Punkt ab. Was sind Versuchungen und Prüfungen für dich? Was ist Leid für dich? Wie verstehst du sie? Je nachdem, wie du sie verstehst, wie du zu ihnen stehst, wirst du eben das haben, was jetzt kommt. Vers 3. Indem ihr erkennt, so wie kann es zu lauter Freude werden? Es braucht eine Grunderkenntnis, es braucht ein Grundverständnis. Was müssen wir erkennen, damit aus mancherlei Versuchungen bei uns Freude wird? Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Indem wir begreifen, dass durch die Versuchung und Prüfung wir als echt uns erweisen werden, das wird die Bewährung hervorbringen. Und was wird das? Interessant, dass Jakobus jetzt sagt, die Bewährung aber wird das Ausharren bringen. Bei Paulus wird die Ausharren die Bewährung, bei Jakobus die Bewährung das Ausharren. Das heißt, diese Dinge haben eine gegenseitige Wirkung. Also, und die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber ein vollkommenes Werk, damit ihr vollendet werdet. Das ist das Ziel von allem. Wenn wir verstehen, dass die Dinge, die uns widerfahren, alles zum Besten dienen, weil wir Gott gehören, dann werden wir das annehmen und uns fragen, Jesus, was ist dein Ziel jetzt mit dieser Schwierigkeit? Was willst du, warum hast du es zugelassen? Warum hast du es erlaubt, dass ich gesiebt werde wie ein Weizen? Warum ist es notwendig? Was willst du offenlegen? Was willst du verändern? Wo willst du mich vorwärts bringen? Wo willst du mich festmachen? Wo willst du mir was klar zeigen? Wenn wir diese Perspektive haben, dass in den Leiden und Schwierigkeiten die Hand Gottes an uns wirkt, dann werden wir es natürlich mit Freude aufnehmen, oder? Wer freut sich nicht, wenn Gott mit uns unterwegs ist? Wer sagt, oh nein, Gott, bitte, lass mich ein bisschen in Ruhe. Bitte mach nichts. Bloß nichts Gutes tun für mich. Wir freuen uns doch, dass wir Gott in unserem Leben erleben, oder? Wir wünschen uns, dass Gottes Eingreifen in unser Leben. Nun, Gott greift permanent ein, aber wir sehen es nicht als ein Eingreifen, oder? Wir empfinden das entweder als Teufel oder als Welt oder als was weiß ich, empfinden wir all das als Eingriff, aber sehen es nicht und nehmen es nicht aus der Hand Gottes, weil uns eine wichtige Erkenntnis fehlt. Und darum können wir es nicht als lauter Freude annehmen. Denn wir verstehen, dass wenn Gott in unserem Leben eingreift, dann tut er das in Liebe, damit wir nicht verloren gehen, damit wir nicht mit der Welt gerichtet werden. Wenn Gott uns in Ruhe lassen würde, dann müssten wir uns Sorgen machen. Wenn wir in Ruhe gelassen werden von der Welt, von Krankheit, von Leid, von allem, dann wäre es wirklich Zeit, darüber nachzudenken, was stimmt hier nicht. Kennt ihr all die Psalmen, die sagen, dass den Gottlosen so gut geht, oder? Wo wir denken, ja genau, wir können da mitreden und mitkämpfen. Sagen, wie kann dem Ungerechten so gut gehen? Wie kann er nur so fett werden, dass die Augen aus seinem Gesicht rausquillen? Steht sogar drin, wirklich. Wie geht das? Und ich magere ab. Wenn ich das höre, denke ich, okay, auf welcher Seite stehe ich? Wir verstehen, dass es hier geistliche Bilder sind zum Glück. Der Punkt ist der, die Bibel sagt, dass eben den Gottlosen in dieser Welt recht gut geht, aber die Gott fürchten, jetzt kommen wir gleich, wer die sind, sie erleben Leid, die erleben Schwierigkeiten, Versuchen, Prüfungen. Und was ist der Rat, zum Beispiel Psalm 73? Wie kommt man da aus diesem fatalen, falschen Denken? Ich will vom Ende her bedenken. Das ist die Lösung. Vom Ende. Ich will verstehen, was am Ende dabei rauskommt. Wenn es mir hier alles gut geht, aber ich das ewige Leben nicht habe, dann lieber jetzt schlecht, aber ewig leben. Vom Ende will ich das Ganze prüfen. Nicht von jetzt Kurzzeit, Momentanaufnahme. Das ist zu kurzsichtig. Vom Ende will ich alles bedenken. Wie gut, dass uns Gott sein Ende offenbart, oder? Von daher gilt es zu bedenken. Für eine persönliche Seelsorge empfehle ich euch das Studium Psalm 73. Schaut euch das an. Und dann vergesst nicht, Jesus darin zu suchen und werdet den entdecken, wie er genau all das ertrug. All die Versuchungen, all die Prüfungen, ohne Sünde. Warum? Weil er es vom Ende her bedacht hatte. Denn er wusste, Gott wird ihn wieder erhöhen. Nachdem er erniedrigt hat, gestraft, geschlagen hat, er wird ihn erhöhen. Von diesem Standpunkt, von dieser Perspektive war er bereit, das Leiden als das anzunehmen, dass es gut ist. In dem Fall, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen abschweife, gut nicht für Jesus, gut für uns. Denn in seinem Leiden und in seinen Schlägen wurden wir geheilt. So, aber das ist etwas, das gehört zum Markus-Evangelium am Sonntag. So, ich hoffe, dass es deutlich macht, dass Ausharren eben in uns Heilsgewissheit fördert. Das brauchen wir. Je mehr wir in unserem Glaubensleben ausharren, darreichen, umso mehr wird in uns auch die Heilsgewissheit gefördert und gestärkt, weil wir ein objektives Element in unserem Glauben haben, an dem wir und die anderen prüfen können, ob unser Glaube da wirklich echt ist. Kommen wir weiter. Gehen wir in dem Fall zurück zum Petrusbrief. 2. Petrus, und Petrus sagt, aber wie können wir also dieses Ausharren fördern? Wie können wir das stärken und somit eben die Heilsgewissheit in uns fördern? Genauso wie die anderen Haltungen, die anderen Dinge in dieser Liste, in diesen Paarungen, immer etwas brauchen, um gestärkt zu werden. Der Gedankengang ist nochmal, wenn in unserem persönlichen, in unserem kostbaren Glauben, den wir geschenkt bekommen haben, den haben wir bekommen. Wir müssen damit vorsichtig umgehen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Gabe, die wir bekommen haben, wir nicht einfach nur vergraben, sondern dass wir das, was wir geschenkt bekommen haben, damit arbeiten, dass wir den Fleiß hineinbringen und wie gesagt zum Beispiel die Tugend erreichen in unserem Glauben. Und damit aber die Tugend wächst, brauchen wir Erkenntnis. Damit die Erkenntnis wächst, brauchen wir was? Selbstdisziplin, Enthaltsamkeit. Um damit wir in der Enthaltsamkeit, Disziplin vorwärts kommen, brauchen wir was? Ausharren. Damit wir im Ausharren vorwärts kommen, brauchen wir Gottesfurcht. Das ist der Gedankengang. Ich möchte euch versuchen, euch ans Herz zu legen, für euch selbst wiederum und für die Seelsorge. Das heißt, wenn ihr Menschen hilft, Menschen kommen zu euch und sagen, Willi, ich habe Schwierigkeiten in meinem Glaubensleben, ich komme nicht vorwärts. Wie wollt ihr helfen? Was wollt ihr ihnen raten? Woher wisst ihr, an welcher Stelle ihr etwas ansetzen müsst? Wenn wir das verstanden haben, dann können wir das konkret anwenden. Wenn ihr sagt, ich komme mit meinem Glaubensleben, ich kann mein Glaubensleben nicht leben, es greift nicht, dann würdest du was raten? Ich hoffe, nach der Reihe der Bibelstunden, was könntest du ihm raten? Du brauchst eine innere Einstellung. Es mangelt an deiner inneren Einstellung. So, die mangelt an geistliche Tugend. Und wenn ihr ein Gespräch führt und ihr merkt, Christen, bei bestimmten Freunden, Verwandten, wie auch immer, mangelt es an einer inneren Einstellung. Was ratet ihr ihm? Du musst glauben. Was sagt die Schrift? Was müssen wir ihm raten? Wenn jemand an innerer Einstellung mangelt, was müssen wir ihm raten? Konkret, eine Sache müsst ihr raten. Schau zu, dass du in der Erkenntnis zunimmst. Wir reden mit einem anderen, der sagt, ich komm in meinem Glaubensleben, ich bin immer noch im gleichen Stand wie ein Baby. Ich habe keine Erkenntnis, was müssen wir ihm raten? Die Tugend darreichen? Was raten wir ihm? Du brauchst Selbstdisziplin. Wenn du dir nicht zur Zeit nimmst, die Bibel zu lesen, das Wort Gottes zu hören, das Wort zu studieren, wie kannst du Erkenntnis haben? Es ist ganz einfach. Und wenn einer sagt, Willi, mir mangelt es einfach an Disziplin. Ich krieg's nicht hin, mich regelmäßig hinzusetzen, mir Zeit zu nehmen zum Beten, zum Bibellesen, zu der Gemeinschaft. Was raten wir ihm dann? Was würdet ihr ihm sagen? Was braucht er? Ausharren. So, ich hoffe, ihr versteht, welchen Nutzen wir haben. Das hilft nicht nur euch selbst, wenn ihr sagt, okay, bei mir selbst, okay, Erkenntnis ist da, aber warum greift sie meinem Leben nicht? Dann wisst ihr, hoffe ich, selbst, wo an welchem Punkt ihr allen Fleiß da erreichen müsst. Wenn ihr sagt, eine innere Überzeugung, das mangelt es nicht, die habe ich. So, ich hoffe, ihr versteht den praktischen Nutzen. Nicht nur für euch selbst, dass ihr konkret Antworten finden könnt in eurem geistlichen Leben, um Fortschritte zu machen in der Gewissheit eures Glaubens, sondern dass ihr auch anderen helfen könnt und fragen, wo stehst du gerade, womit kämpfst du? Und dann könnt ihr vom Petrusbrief ihnen helfen und sagen, hier, an dem Punkt, arbeite an dem Punkt. Oder lass uns da arbeiten, gemeinsam. Also von daher geht es auch hier jetzt, wenn einer sagt, ja, ausharren, ja, aber dieses Ausharren ist bei mir irgendwie nicht beständig. Wie können wir Menschen, die eine Schwierigkeiten haben, in der Ausdauer, im Bleiben in diesen Dingen, wie können wir ihnen helfen, ausdauernd zu laufen, diesen Wettlauf? Wie können wir helfen? Die Bibel sagt, wir müssen nicht sagen, jetzt streng dich an und halt aus. Wir neigen oft dazu. Fehlt einem an Tugend? Ja, dann schau dazu, dass du innerlich so überzeugt bist. Fehlt jemand an Erkenntnis? Ja, dann musst du halt was erkennen. Das macht die Schrift nicht. Wenn die sagt, wenn Erkenntnis mangelt, dann musst du nicht Erkenntnis hinzufügen, sondern du brauchst etwas anderes, Enthaltsamkeit. Wenn jemand Ausharren fehlt, dann sagen wir, da brauchst du halt mehr Ausharren. Nein, was braucht man dann? Gottesfurcht. Das ist, wie die Schrift geht. Gibt es Mangel, dann müssen wir diesen Mangel mit etwas anderes beheben. Oder andersrum, dem Mangel etwas zufügen, das diesen Mangel eben Abhilfe schafft. Und dann sagt die Schrift, wenn es eben Ausharren mangelt oder andersrum, Ausharren braucht Gottesfurcht, um diese Distanz gehen zu können. Was meint die Schrift mit Gottesfurcht? Wie gut ist, dass wir über jeden Begriff mindestens zweimal nachdenken. So, ich starte mit euch die 10 Minuten noch in das Thema der Gottesfurcht und in der nächsten Bibelstunde gucken wir uns nochmal Gottesfurcht an und dann kommen wir schon zu der Bruderliebe. So gehen wir Schritt für Schritt. Aber erstmal, wenn ich Gottesfurcht sage, dann weiß ich, oder ich kann mir gut vorstellen, auch aus der persönlichen Erfahrung, dass je nach Kontext, je nach Prägung, je nach Erziehung, je nach Lehre, Biografie oder Gottesverständnisses, Gottesbildes, wir diesen Begriff von Gottesfurcht unterschiedlich aufnehmen. Die einen kann mich vorstellen, dass sie wenn ich sage, Gottesfurcht sagt, dass das ihnen etwas eben nichts Positives auslöst. Und man eben das so versteht in dem Begriff Gottesfurcht, als nämlich Furcht vor Gott haben. Aber Furcht in dem Sinne von Angst vor Gott haben. Ich fürchte Gott. Und die Frage, die man sich dann stellt, meint Petrus hier an dieser Stelle, ich habe euch letztes Mal diese Frage als eine Werbung für heute schon gestellt, braucht Ausharren, wenn kein Ausharren ist, braucht das Angst vor Gott, damit wir durchhalten? Müssen wir Gott fürchten, in dem Fall vom Gericht oder vom Verderben oder von, meint Petrus, hey, du musst Gott fürchten, wenn du ausharren willst. Hilft Furcht vor Gott zum Ausharren? Ist das, was Petrus hier macht? Ist es, was Petrus hier sagt? Ich hoffe, dass ihr mittlerweile nach diesen vielen Bibelstunden mit mir mitgeht, wenn ich sage, das passt überhaupt nicht in den Kontext der Heilsgewissheit, das wir gerade permanent behandeln. Dass Petrus jetzt an dieser Stelle sagt, also wenn du nicht ausharrst, musst du fürchten, musst Gott fürchten. Oder all die Gott, dass das Angst haben für Gott Menschen dazu antreibt, auszuharren. Oft wird das übrigens genau als so Instrument gebraucht. Man jagt den Menschen Angst ein, du musst Gott fürchten, sonst kommst du nicht ans Ziel. Ich glaube, also das ist nicht meine Theologie, auch nicht mein Verständnis. Ich möchte euch, wenn ich jetzt sage, mein Verständnis, hoffe ich, dass ihr so viel Vertrauen zu mir habt, dass ihr erkennt, dass ich das mein Verständnis versuche, von der Schrift mir zu erarbeiten, geht mit mir in den ersten Johannesbrief. In 1. Johannesbrief, Kapitel 4, soll uns als Ausrichtung, als Orientierung helfen, damit wir den Begriff der Gottesfurcht recht deuten und wirklich so verstehen, dass dass der Inhalt oder das Konzept der Gottesfurcht uns wirklich beim Ausharren hilft, uns wirklich die Kraft und die Motivation gibt, auszuharren. Und in welchem Sinne? Ich möchte euch da hineinnehmen. Lasst mich 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wo steige ich am besten mit euch ein? Wir sind in dem Zusammenhang, ich sage euch gleich einen Vers. Ab Vers 7 spricht Johannes, dass Gott die Liebe ist. Und das ist etwas, was wir gut kennen. Dass wir lieben sollen, weil Gott uns zuerst geliebt hat. In diesem ganzen Zusammenhang, in dem Johannes uns Gott als die Liebe vorstellt und zeigt uns, dass wir in Christus geliebt sind und dass Gott seine Liebe in Christus zu uns bewiesen hat, macht in diesem Zusammenhang, ich lese euch ab Vers 16 Folgendes klar und sagt, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Ich finde es schön. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Wir haben die Liebe erkannt und wir glauben die Liebe. Denn Gott ist die Liebe. Ja? So, Gott erkennen, an Gott glauben bedeutet die Liebe erkennen und diese Liebe glauben. Das heißt, wer Gott wirklich erkannt hat und wirklich an Gott glaubt, was wird er definitiv dann haben? Die Liebe Gottes. Deswegen schreibt Paulus im Römer Kapitel 5, dass diese Hoffnung uns nicht zustanden werden lässt. Warum? Weil die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Wir wissen, wir sind von Gott Geliebte. Und dann sagt er Folgendes, also, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also in Gott bleiben bedeutet in seiner Liebe bleiben. Worin sollen wir nochmal ausharren? In seiner Liebe. Versteht ihr? Ich weiß, dass wir sehr schnell dazu neigen, in so Kleinigkeiten meinen, wir müssen ausharren, wir dürfen das nicht, stattdessen müssen wir das tun und das ist verboten und das, dass wir das Ausharren auf Regeln, Normen, Gesetze beschränken, dass wir in diesen Dingen ausharren. Und ich möchte euch hier so klar lehren, dass das Ausharren bleibt. Bleib in der Liebe Gottes. Und worin ist die Liebe offenbart? Bleib in Christus, in dem Erlösungswerk. Wer darin nicht bleibt, bleibt nicht in Gott. Das ist eine starke Aussage, oder? Wer nicht darin bleibt, dass er von Gott geliebt ist, er bleibt nicht in Gott. Jetzt schaut mal Vers 17. Jetzt wird diese Liebe erklärt. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden. Interessant, vollendet, das heißt vollkommen gemacht. Das ist die höchste Form der Offenbarung und der Erfahrung der Liebe Gottes. Wann weißt du, ob du in der Liebe vollendet bist? Wann bist du zu der Liebe, in der Liebe vollkommen gemacht worden? Jetzt schaut mal, wie Johannes das hier herrlich definiert. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Obwohl wir in dieser Welt sind, das heißt noch nicht bei ihm, haben wir Freimütigkeit vom Tag des Gerichts. Was bedeutet das? Wir fürchten ihn nicht. Warum nicht? Wir kommen nicht ins Gericht. Warum? Wir sind Geliebte. Die Liebe ist dann vollendet, wenn ich den Gerichtstag Gottes nicht fürchte. Woher weiß ich, dass ich wirklich zu der Liebe Gottes oder dass ich in der Liebe Gottes vollendet bin? Das heißt, woher weiß ich, dass diese Liebe Gottes in mir und meine Liebe zu ihm vollendet ist? Das heißt, komplett erfahrbar, komplett erkannt. Wenn du Gott nicht mehr fürchtest. Solange du Gott noch fürchtest, ich lese euch gleich vor, in welcher Weise, dann ist die Liebe noch nicht vollendet. Dann zweifelst du noch, ja, hat es gereicht, hat nicht gereicht, vielleicht hat Gott mich doch nicht ganz lieb, vielleicht wird er doch mich bestrafen, dann bist du noch nicht in dieser Liebe durchgedrungen. Dann ist diese Liebe, die Gott zu dir hat, noch nicht bei dir vollendet, vollkommen gemacht. Das heißt, in deiner Erkenntnis hast du sie noch nicht völlig erfasst. Obwohl sie ja vollkommen für dich schon da ist. Das heißt nicht, dass Gott dich dann weniger liebt. Er liebt dich, aber du hast diese Liebe noch nicht vollkommen erkannt. Darum haben Christen Furcht vor dem Tag des Gerichts. Aber wer wirklich begriffen hat, er ist geliebt von Gott, wie? Weil er begriffen hat, was Jesus vollbracht hatte. Er wird Gott nicht mehr fürchten. Der hat diese Gottesfurcht nicht mehr. Ich lese weiter. Denn wir, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe. Das kennt ihr, richtig? Das ist der Punkt. Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt, entweder du fürchtest Gott oder du liebst Gott. So, es ist wichtig, dass wir Gottesfurcht richtig verstehen. Das ist unser Ausgangs. Wenn wir gleich über Gottesfurcht reden, dann reden wir nicht Angst vor Gott, dass er uns richten wird. Und dann reichen wir da in unserem Ausharren, weil wir Angst haben, sonst, wenn wir nicht ausharren, gehen wir verloren. Das ist nicht die Kraft, das ist nicht die Motivation fürs Ausharren. Ich gehe verloren. Furcht ist nicht in der Liebe. Da heißt es, was ist aber? Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das ist doch herrlich, oder? Das heißt, wenn diese Liebe Gottes zu dir in deiner Erkenntnis vollkommen wird, dann wird sie die Furcht austreiben. Ich liebe dieses Bild mit der Peitsche. Psch, raus, weg. Die Furcht ist nicht mehr da. Ich persönlich, ich kann mich an den Datum nicht, aber an den Augenblick erinnern, als der Geist Gottes die Furcht aus meinem Herzen hinausgetrieben hat. Das war der schönste Moment meines Lebens. Als Liebe und Friede in meinem Herz einkehrte und die Furcht hinausgetrieben wurde. Wie herrlich ist das? Das ist Heilsgewissheit. Das ist zur Ruhe kommen. Das Erfahren der Liebe Gottes, dann, wenn die Furcht geht, wenn die Furcht weicht. Das ist Heilsgewissheit letztendlich. Und dann sagt er weiter, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das ist das Wort Gottes, das ist das Zeugnis. Das heißt, wenn du dich noch fürchtest vor Gott, dann bist du noch nicht in der Liebe vollendet. Was meine ich damit? Dann brauchst du noch Erkenntnis. Erkenntnis der Liebe Gottes zu dir. Und worin wird die Liebe Gottes dir offenbart? Lest mal mit mir nochmal Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Dazu werden wir dann in den übernächsten Bibelstunden kommen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Also, ihr klares Verständnis des Liebesbeweises Gottes in seinem Sohn uns gegenüber, je mehr wir das begreifen, was Jesus für uns vollbracht hat, umso mehr werden wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind. Und dass nämlich wir von der Strafe befreit worden sind. Dass Jesus die Strafe auf sich genommen hat. Dass Gott uns nicht mehr strafen wird, denn er ist ein gerechter Richter und er wird etwas in uns nicht zweimal bestrafen. Er hat einmal deine und meine Schuld bestraft. Er wird es nicht zweimal tun. Darin ist die Liebe. Er hat die Strafe auf seinen Sohn gelegt. Und je mehr wir das erkennen, umso mehr wird die Furcht weichen. So, Gottesfurcht bedeutet nicht Angst vor Gott haben. Gottesfurcht bedeutet nicht Angst vor Strafe haben. Gottesfurcht bedeutet nicht Angst vom Gericht haben. Davon redet Petrus nicht. Von was redet er? Noch einmal vertrösten. Mir kam die Woche letztes Mal so lange vor, von letzten Mittwoch bis heute. Ich hoffe, wird es nicht so schnell, nicht so langsam wieder vergehen. Nächste Bibelstunde gucken wir uns, was ist die Gottesfurcht eigentlich hier und wie kann sie unser Ausharren fördern? Und dann stelle ich euch das in Zusammenhang mit der Bruderliebe. Wie können wir aber die Gottesfurcht mehren? Es geht gerade so weiter. Ich möchte beten. Jesus Christus, mach diese Liebe in uns groß. Vollende diese Liebe in uns. Schenk uns diese vollkommene Erkenntnis deiner Erlösung, deiner Gnade, deines Erlösungswerkes, damit wir zur Ruhe kommen und diese Liebe erfahren, spüren und mehr erkennen. Und vor allem, dass die Furcht weicht aus unseren Herzen. Das wünsche ich Jesus, jedem Einzelnen, der dich kennt, der sein ist, Herr, dass er in dieser Liebe vollkommen gemacht wird. Gut, Herr, dass du dieses Werk angefangen hast, du wirst es vollenden. Ich preise dich dafür. Amen. Gesegneten Mittwochabend. Kommt gut nach Hause. Bis Sonntag. Ich freue mich auf euch.